ARD.
Warum die Vizepräsidentschaft so wichtig ist wie nie. Endlich eine Frau und der amerikanische Traum trägt jetzt ihr Gesicht. Das sind einige der Schlagzeilen, die wir 2021 lesen konnten, als Kamala Harris US-Vizepräsidentin geworden ist. Kleiner Spoiler, viel von dieser Euphorie ist inzwischen nicht mehr übrig. Und wir wollen heute klären, warum das so ist und welche Rolle Kamala Harris aktuell im Präsidentschaftswahlkampf spielt.
Die Korrespondenten. Reporterleben in Washington.
While I may be the first woman in this office, I will not be the last.
Der Amerika-Podcast von NDR Info.
Und damit herzlich willkommen. Ich bin Isabel Karas und bei mir sind Nina Barth und Sebastian Hesse. Könnt ihr beiden euch noch daran erinnern, was ihr gedacht habt, als Kamala Harris dann 2021 offiziell die erste Frau und die erste Person of Color im Amt der US-Vizepräsidentin war?
Ich kann mich sehr gut erinnern. Ich war in Deutschland und fand das einfach großartig. Ich habe mich total gefreut.
Ja, ich erinnere mich vor allem noch an die Stimmung hier in der Stadt und das war was ganz, 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 ganz Besonderes. Das habe ich in dem Jahrzehnt, das ich jetzt hier in Washington verbracht habe, noch nicht erlebt. Da haben die Menschen auf der Straße getanzt vor Erleichterung und vor Freude. Da gab es hupende Autokorsos, die durch die Straße gefahren sind, um diese neue Präsidentschaft zu feiern. Es war wunderbar, Straßenfeste allüberall. Also eine solche euphorische Aufbruchsstimmung habe ich hier in Washington nicht wieder erlebt seither, weil es ja sich anders entwickelt hat, aber vorher auch noch nicht. Ne?
Aber das war für das Team Biden-Harris oder für Sie?
Ja, aber schon durchaus für beide. Das hatte ja sowas Elektrisierendes, weil es immer noch diese Vorstellung gab, die so sexy war, dass da jemand die Größe hatte, Joe Biden, zu sagen, okay, ich mach's nochmal als alter Hase und Routinier. Ich bringe das Land in ein ruhigeres Fahrwasser. Ich lasse das Chaos und diese ständige Unruhe der Trump-Jahre hinter mir mit meiner Erfahrung und meiner langjährigen Verwurzelung. Aber ich gestalte einen Übergang. Einen Übergang hin zu einer neuen, einer jüngeren Generation. Und das war eben Kamala Harris. Ich meine, war wahnsinnig elektrisiert von dieser Vorstellung, dass da eine neue, quasi eine weibliche Barack Obama auf einmal auf der Szene aufgetaucht war.
Und gerade, dass sie eben weiblich, dass sie eine Frau war, wurde ja zu der Zeit sehr doll hervorgehoben. Und auch sie selbst hat damals gesagt, dass das für sie mit einer großen Verantwortung einhergeht.
I carry a great weight of responsibility, knowing that there are so many people, the generations of women, who fought for and imagined there would be a woman vice president or a woman on the ticket.
Also sie hat gesagt, sie denkt natürlich an die Generationen von Frauen, die dafür gekämpft oder sich einfach nur vorgestellt haben, es würde mal eine weibliche Vizepräsidentin geben. Und dieser Weg war bei Kamala Harris ja auch nicht unbedingt vorgezeichnet. Wir können nochmal zurückblicken. Sie wurde 1964 in Oakland, Kalifornien, geboren. Ihre Mutter ist aus Indien in die USA gekommen und ihr Vater aus Jamaika. Könnt ihr mal ein bisschen uns erzählen, was das eigentlich für eine Frau ist? Habt ihr so ein paar wichtige Stationen aus ihrem Leben vielleicht im Hinterkopf?
Also eine Karrierejuristin ist sie, das muss man wirklich sagen. Eine steile, kometenhafte Karriere gemacht in der Juristerei. Sie war Justizministerin in Kalifornien. Sie war auch Chefanklägerin dort. Es gab auch viel Kritik damals, weil sie als sehr harter Hund oder harte Hündin, müsste man vielleicht hier sagen, gegolten hatte, die also in vielen auch gesellschaftlichen, politischen Fragen gar nicht unbedingt so für das linke demokratische Spektrum stand, sondern eher jemand war, die durchgegriffen hat, aber eben als sehr entscheidungsfreudig galt.
Ja, und dann hat sie ja selbst auch kandidiert als Präsidentin in dem Rennen, also quasi gegen Joe Biden, hat dann aber sehr schnell zurückgezogen und dann hat er sie aber zu sich geholt als seine Stellvertreterin und ja, das sind so die wichtigsten Punkte, glaube ich, in ihrem Leben.
Ja, und sie erzählt gerne, dass ihre Eltern sie schon als kleines Kind mitgenommen hätten auf Bürgerrechtsdemonstrationen und Ähnliches. Also so eine Politisierung in der Familie hat es da schon von klein auf gegeben.
Ja, ihr ganzes Leben wurde ja dann nochmal ziemlich doll ins Rampenlicht gerückt, als Joe Biden eben gesagt hat, ja, die mache ich zu meinem Running Mate, also quasi zu meiner kandidierenden Partnerin, so könnte man es, glaube ich, übersetzen. Und das heißt, auf ihre Karriere, auf diese Stationen als Juristin wurde natürlich genau nochmal drauf geschaut. Du hast es gerade gesagt, Sebastian, auch aus linker demokratischer Ecke vielleicht sogar ein bisschen kritischer, aber auch auf ihre Familie. Sie ist ja verheiratet mit Douglas Emhoff und ist dadurch auch zur Stiefmutter geworden von seinen zwei Kindern. Und hat Kamala Harris damals auch in einer Rede erwähnt.
And I've had a lot of titles over my career. And certainly, Vice President will be great. But Mamala will always be the one that means the most.
Das war ein echtes Journalistengeschenk, weil ich am Anfang mit dem Vornamen ganz schöne Probleme hatten. Kamala, Kamala, Kamala. Also es gab wahnsinnig viele Variationen. Und dann hat sich aber mit diesem Mama, das ist so unvergesslich, dass, glaube ich, nie wieder jemand den Namen falsch ausgesprochen hat.
Ja, das bleibt auf jeden Fall in Erinnerung, auch weil es ja wirklich ganz süß ist. Sie sagt, sie hätte eben in ihrer Karriere, und das glaubt man ja auch, schon viele Titel gehabt. Und Vizepräsidentin zu werden, das wäre sicherlich großartig. Aber sie hat eben auch betont, Marmela, das wäre für sie auf jeden Fall noch immer der bedeutendste Titel, also der Name, den ihre Stiefkinder ihr gegeben haben. Das ist jetzt mal so ein kleiner Einblick in ihr privates Leben. Ich habe sonst bisher das Gefühl gehabt, wirklich viel Privates lässt sie nicht durchblicken. Seht ihr das anders?
Das stimmt. Ich finde auch, sie ist niemand, wo einem spontan irgendwelche privaten Hobbys oder sonstige Dinge einfallen. Sie trinkt, glaube ich, sehr gerne guten Wein. Das ist das, was ich über sie jetzt schon öfter mal gelesen habe. Aber man weiß tatsächlich über sie privat relativ wenig.
Obwohl sie hier in Washington präsenter ist, als es Mike Pence war oder als es auch Joe Biden gewesen ist in seiner Zeit als Vizepräsident. Mhm. Also sie ist gerne auf Pride Parades zum Beispiel als Gast. Sie geht auf Konzerte. Es gibt also auf YouTube Mitschnitte, wo sie bei Konzertsälen ankommt und irgendwas kurz in die Kamera sagt zu den wartenden Journalisten. Also es ist nicht so, dass sie komplett sich verzogen hätte in dieses gigantische Anwesen, in dem die Vizepräsidenten hier leben, sondern sie ist in dem Maße, in dem das geht, in dieser Funktion auch Teil des öffentlichen Lebens.
Und dann können wir vom Privaten direkt schon mal rüberrutschen ins Politische. Wie habt ihr sie da in den letzten Jahren so wahrgenommen? Gibt es Themen, die ihr ganz konkret mit Kamala Harris verbindet?
Oh, also jetzt im Moment auf jeden Fall das Thema Abtreibung beziehungsweise der Kampf für ein Abtreibungsrecht, nachdem der Supreme Court, das oberste Gericht in den USA, dieses Recht ja vor etwa 2 Jahren das landesweite Recht gekippt hat. Da ist sie die Speerspitze sozusagen der Demokraten. Sie hat eine Tour unter dieser Überschrift eben das Recht auf Abtreibung, dass man das haben soll als Frau. Mhm. Das ist eins der großen Themen, für das sie im Moment steht. Ich glaube auch für viele Amerikanerinnen und Amerikaner.
Und sie hat ja auch kürzlich eine Abtreibungsklinik besucht, als erste Vizepräsidentin oder überhaupt Politikerin von dem Rang in den USA. In Minnesota war das und da hat sie auch eine kurze Rede gehalten.
Right now in our country we are facing a very serious health crisis. And the crisis is affecting many, many people in our country, most of whom are frankly silently suffering.
Also da hat sie angesprochen, dass die USA aus ihrer Sicht momentan eine Gesundheitskrise durchmachen würden. Das war erst vor wenigen Tagen und sie hat gesagt, viele Menschen im Land seien davon betroffen und würden eher still vor sich hin leiden.
Aber das ist jetzt im Moment das große Thema, für das sie steht. Man muss schon aber auch sagen, am Anfang war es wirklich ruhig um sie. Also ich würde sagen, die ersten 2 Jahre hat man sehr, sehr wenig von ihr mitbekommen, was aber auch daran liegt. Ich nehme es jetzt einfach mal in Schutz. Sie hat von Präsident Biden nicht die Themen bekommen, mit denen man groß punkten kann. Also sie war zuständig für das Thema Einwanderungspolitik und Wahlrechtsreform.
Es ist fast schon überraschend, dass wir Themen finden, die mit ihr verbunden sind, weil traditionell ein Vizepräsident in diesem Land ja gar nicht zugewiesene Themen bearbeitet, sondern ganz andere Aufgaben hat und ja bewusst im Hintergrund gehalten wird. Also wenn man die letzten 3, 4 Vizepräsidenten anguckt, da fällt uns bestimmt spontan jetzt nicht ein, wofür die irgendwie inhaltlich politisch stehen. Bei Pence ist es vielleicht noch so ein kleines bisschen so, weil den Trump damals aufs Ticket geholt hat, damit er die religiöse Rechte als Wählerschaft gewinnen kann. Ne? Und dass der also da in diesen Kulturkampfthemen zumindest im Wahlkampf präsenter war. Aber während seiner Amtszeit war er das auch nicht. Da hat er eine Zeit lang das Covid-Management gemacht, aber ansonsten ist es unüblich für Vizepräsidenten.
Sind es denn auch solche Themen wie die, die du gerade angesprochen hast, Nina, Einwanderungspolitik zum Beispiel, die Kamala Harris da aus eurer Sicht wirklich so im Wege stehen, dass sie auch einfach es nicht wirklich hinbekommt, ihre Beliebtheitswerte im Land zu steigern? Die sind
ich glaube, das müssen wir jetzt nochmal kurz sagen. Ne? Die Beliebtheitswerte von ihr sind ähnlich im Keller wie bei Joe Biden. Das ist eine extrem unpopuläre Vizepräsidentin aus Gründen, die fair sein mögen oder nicht sein mögen, auf die wir sicher gleich zu sprechen kommen. Aber das ist ja, glaube ich, das Dilemma, das wir jetzt beschreiben müssen, ne? Dass sie halt von dieser einzigen Hoffnungsträgerin, die sie am Anfang war, derart abstürzen könnte. Aber ich würde vielleicht auch schon die These vorwegziehen, dass das, was Nina vorhin beschrieben hat, nämlich die Rolle, die sie im Wahlkampf möglicherweise mit diesen progressiven Themen spielt, Stichwort Mobilisierung, dass sie das auch wieder aus dem Tal rausführen könnte jetzt in den nächsten Monaten.
Ja, absolut. Also ich glaube, vom Januar gibt es da eine Umfrage von NBC News. Da sind ihre Zustimmungswerte die niedrigsten, die es überhaupt in der Geschichte dieser Umfrage gegeben hat. Und auch in den letzten Tagen sind nochmal aktuelle Zahlen rausgekommen von USA Today und der Suffolk University. Da sind landesweit knapp mehr als 50% der registrierten Wählerinnen und Wähler mit ihrer Arbeit als Vizepräsidentin nicht zufrieden. Vielleicht können wir jetzt noch mal auf die Gründe zu sprechen kommen. Was würdet ihr sagen? Wie erklärt ihr das?
Ich würde gerne mal wissen, die Befragten, die sind mit ihrer Arbeit nicht zufrieden. Wenn man da jetzt noch mal nachhaken würde, was konkret hätte sie anders, was konkret hätte sie besser machen sollen? Ich vermute, dass da gar nicht so viele Antworten tatsächlich kommen, sondern ich vermute, es ist tatsächlich dieses Gefühl, sie war gar nicht da. Das wäre jetzt eine Theorie, die ich dazu aufstellen würde, aber ich sehe, Sebastian schüttelt den Kopf und widerspricht.
Ja, wir sollen ja hier sozusagen alle Seiten beleuchten. Ja, ich würde in der Tat widersprechen. Ja, also wenn wir jetzt mal anschauen, was aktuell Stand heute die wahlentscheidenden Themen sind, die haben ja beide mit ihr zu tun. Das eine ist die Grenzsicherung und die Migration ist an die Spitze gerutscht, noch vor Inflation, noch vor Teuerungsrate, was viele, viele Monate vorher das Thema war, es den Amerikanerinnen und Amerikanern am meisten auf den Nägeln gebrannt hat. Da ist sie explizit mit großer Oper als die Sonderbeauftragte für dieses Thema von ihrem Chef, von Joe Biden, ernannt worden. Ein sehr ungewöhnlicher Schritt, weil man das normalerweise nicht tut, ja, in einer großen Pressekonferenz.
Da können wir auch noch kurz reinhören an der Stelle.
I've asked her today, because she's the most qualified person to do it, to lead our efforts with Mexico and the Northern Triangle. And the countries that need help in stemming the migration.
Ja, also das war Biden an dem Tag, als das angekündigt wurde. Das wurde zur Chefsache erklärt, aufgrund der politischen Dringlichkeit. Und dann erinnere ich mich noch, gut, das war jetzt Fox News, die sind nicht besonders regierungsfreundlich zurzeit, aber die hatten dieses schöne Laufband, da ist immer so ein Kern Wahrheit drin. Ne? Die hatten jeden Tag da stehen, so und so viele Tage war Kamala nicht an der Grenze, so und so viele Tage war Kamala nicht an der Grenze, so und so viele Tage, also jeden Tag einen Tag mehr natürlich. Ne? Und das ist wahnsinnig zäh und langsam angelaufen. Es gibt seither nicht eine einzige Initiative der Regierung, Stichwort ein Einwanderungsgesetz beispielsweise, das Einwanderung regeln könnte, ein Gastarbeiterprogramm für diejenigen, die kommen würden, gar nichts, null, nada.
Und du glaubst tatsächlich, dass das der Grund ist für die schlechten Umfragewerte, weil, ich möchte nur zu bedenken geben, dieses Thema Einwanderung, wie schwierig das ist, sehen wir ja jetzt im Moment. Es hängt im Kongress, Repräsentantenhaus, Senat, es gibt unterschiedliche Mehrheiten, da geht überhaupt nichts vonstatten. Und möglicherweise ist es so, dass die Schuld dafür Kamala Harris in die Schuhe geschoben wird, aber dass sie lange nicht an der Grenze war, hat damit wirklich nicht viel zu tun. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das eine Erklärung ist für diese schlechten Umfragewerte, aber ich weiß es nicht.
Ich glaube, dass wahnsinnig viel Psychologie dabei ist. Wenn wir auf das zweite Thema kommen, nämlich die Teuerungsraten hier im Lande, das ist ja wirklich dramatisch. Das können sich Europäer oft gar nicht vorstellen, dass hier Lebensmittel um 25% teurer sind als unter Trump, Energie teurer geworden ist, Mieten hochgegangen sind und. Da kann man natürlich auch argumentieren, da kann die arme Kamala nichts dafür und der arme Joe auch nicht, weil da geht es ja um Lieferkettenengpässe, da geht es um Covid-Spätfolgen und ähnliche Dinge. Aber da ist halt ganz viel Psychologie im Spiel. Die Regierung hat es für meine Begriffe verabsäumt und damit auch sie öffentlich irgendwie den Menschen klarzumachen, dass sie verstanden haben, was da den Leuten wirklich auf den Nägeln brennt. Also verstehen können, warum gerade ihre Kernklientel einer demokratischen linken Partei unter diesen Teuerungsraten ächzen und dass diesen Menschen geholfen werden muss. Und bei der Einwanderung, glaube ich, gilt das Gleiche. Ja, das ist einfach ein Haufen Psychologie, dass man zu erkennen gibt, dass man die Dramatik der Situation verstanden hat.
Das sind für mich alles Erklärungen, warum die Regierung so schlecht abschneidet. Also Joe Biden und Kamala Harris. Jetzt habe ich aber noch eine andere These und die ist, weil in manchen Umfragen schneidet Kamala Harris ja noch schlechter als Joe Biden. Und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass das Thema, sie ist eine Frau und sie ist keine weiße Frau, da auch mit reinspielt. Und das sind Dinge, da kann sie nun wirklich nichts dafür.
Ja, aber wofür sie was kann, und das müssen wir auch der Vollständigkeit halber erwähnen, dass sich relativ schnell, nachdem sie im Amt war, Presseberichte gehäuft haben in den unterschiedlichsten Medien, wo ihr Leute in ihrem Stab gekündigt haben und öffentlich darüber geklagt haben, wie schlecht die Atmosphäre in ihrem Arbeitsumfeld war. Also gesagt haben, dass da eine toxische Atmosphäre herrscht, die es ihnen nicht mehr möglich macht, da weiterzuarbeiten. Das waren keine Einzelfälle, sondern das gab es über einen relativ langen Zeitraum. Jetzt zugegebenermaßen lange nicht mehr. Aber in der ersten Hälfte, sagen wir mal, ihrer Vizepräsidentschaft gab es das immer wieder. Und damit kamen natürlich auch in der Öffentlichkeit Überlegungen auf, was ist das eigentlich für eine Person? Ist die wirklich so, wie sie in Erscheinung tritt? Oder gibt es da noch so eine andere Kamala, die wir nicht kennen als öffentliche Figur?
Weil die in der Öffentlichkeit ja häufig sehr herzlich wirkt, mit einem sehr breiten Lachen. Also
ja, sehr gewinnend sein kann, ne?
Ja, absolut. Aber Nina, du hast gerade auch noch mal einen Punkt angesprochen, dass sie eben die erste nicht weiße Vizepräsidentin der USA ist. Soll ja auch ein bisschen daran liegen, dass Joe Biden vielleicht auch die Hoffnung hatte, sie würde eben zum Beispiel Latinos, Latinas und schwarze Wähler und Wählerinnen in den USA ansprechen. Du hast ja auch mit einigen schwarzen Wählerinnen und Wählern gesprochen. Wie ist denn bei denen das Feedback gewesen rund um Kamala Harris?
Ich war in South Carolina zu den Primaries, zum Auftakt der Demokraten da im vergangenen Monat. Und habe dort noch mehr den Eindruck gewonnen, als ich es tatsächlich erwartet hatte, dass Kamala Harris eine ganz, ganz wichtige Rolle gerade in der schwarzen Bevölkerung, ich habe mich hauptsächlich mit Schwarzen dort unterhalten, der Bevölkerungsanteil in South Carolina ist recht hoch, wie wichtig sie für viele Menschen ist und zwar nicht nur für Frauen. Und ich glaube, das spielt mit rein das Gefühl, die versteht uns. Ich habe mich zum Beispiel unterhalten mit einem jungen Mann, der arbeitet für eine gemeinnützige Organisation in South Carolina. Diese Organisation setzt sich in Zusammenarbeit mit Kirchen für soziale Gerechtigkeit ein. Und er hat überwiegend mit Schwarzen zu tun, ist selbst auch schwarz. Und er hat mir gesagt, wie wichtig Kamala Harris tatsächlich für die Black Community ist. Seiner Erfahrung nach, er sagt, für viele ist die Tatsache, dass Kamala Harris die erste nicht weiße Frau ist, ein ganz wichtiges Symbol.
That is at the very least a symbol, a powerful symbol of what is possible in a country where the oppressed continue to push and hold the powers that be accountable.
Also ein starkes Symbol für das, was Menschen erreichen können, in Zeiten, in denen Benachteiligte dafür kämpfen, von denen an der Spitze nicht übersehen zu werden. So. Und das habe ich tatsächlich von mehreren gehört, mit denen ich mich da unterhalten habe.
Aber das ist doch jetzt hochinteressant, wie wir das Gleiche behandeln, nur mit umgekehrtem Vorzeichen. Ja. Auch hier ist ja die Symbolkraft ihrer Person im Vordergrund. Ne? Sie versteht uns, dieses psychologische Moment, ja, und gar nicht unbedingt, was an konkreter Politik diesen Menschen jetzt geholfen hat in den letzten 3,5 Jahren. Ne? Und das, was wir vorher besprochen haben, was zu ihrer Krise gesorgt hat, funktioniert ja ähnlich. Auch da geht es weniger um konkrete Realpolitik, sondern eben um das, was so empfunden wird. Das ist, glaube ich, wirklich ganz entscheidend zum Verständnis dieses vielschichtigen Phänomens Harris, wie stark diese Gefühls- und Symbolebene da eben greift. Ne?
Und ich habe den jungen Mann, sein Name ist Ricky Dennis, auch gefragt, was wäre denn, wenn Joe Biden sich für eine andere Vizekandidatin entscheiden würde?
I think a lot of black people would be highly upset. That's what I think. Highly upset.
Also ganz, ganz große Enttäuschung in der Black Community, sollte Biden nicht mit ihr antreten. Das wird er ja jetzt tun. Aber auch diese Antwort zeigt, wie wichtig sie tatsächlich für Joe Biden ist.
Ja, ja, und das ist also in meinem sehr demokratisch wählenden, eher linksdemokratisch wählenden Bekanntenkreis ist das eben da auch im Moment die große Sorge, dass man eben sagt, ein Präsidentschaftskandidat wie Biden, von dem 81% sagen, der sollte es besser nicht tun, ist vielleicht nicht der richtige Präsident. Und die sind auch sauer, dass der es doch noch macht. Eben dieses charmante Modell, von dem wir am Anfang gesprochen haben. Ich gestalte einen 4-jährigen Übergang und dann kommt in Persona Harris beispielsweise eine junge Generation zum Zug, dass im Moment würde man Biden abziehen, also würde der Druck aus der Partei kommen, Biden mach es nicht nochmal, es ist aussichtslos, müsste man sie auch vom Ticket nehmen. Und dann passiert eben genau das, was eben diese eine Stimme sehr schön illustriert, was du uns erklärt hast, Nina, dass das politische Risiko dann noch höher wäre, als das Risiko, mit Biden ins Rennen zu gehen.
Gerade weil Biden momentan einfach nicht der beliebte Politiker ist, rückt sie ja auch wieder in den Fokus. Das Thema Alter, haben wir hier im Podcast auch schon besprochen, spielt hier momentan eine riesige Rolle. Joe Biden mit seinen 81 Jahren, den halten viele für zu alt. Kamala Harris ist dagegen mit 59 Jahren quasi unfassbar jung in der aktuellen politischen Szene. Und natürlich ist sie eben auch Vizepräsidentin für den ältesten amtierenden Präsidenten. Sie müsste die Amtsgeschäfte übernehmen, würde Biden etwas passieren. Das erhöht natürlich auch nochmal den Fokus jetzt im Wahlkampf für die kommenden Präsidentschaftswahlen, oder?
Und damit machen die Republikaner auch Stimmung gegen die Demokraten, weil die natürlich sehen, wie schlecht ihre Umfragewerte sind. Und Nikki Haley zum Beispiel, die ja auch kandidieren wollte als Präsidentschaftskandidatin der Republikaner, die hat gesagt, Leute, euch muss klar sein, wenn ihr die Demokraten wählt, wählt ihr Kamala Harris. Also ja, weil das ist so unwahrscheinlich nicht.
Ja, das ist wirklich eine historisch neue Situation, die wir hier noch nicht kannten, dass auch die absolute Mehrheit in allen Umfragen der Wähler hier davon ausgehen, dass Biden nicht die volle Amtszeit machen wird. Mhm. Sei es aus gesundheitlichen Gründen, sei es, dass er mit leichter Verzögerung dieser Generationswechsel dann gestaltet. Also hier haben wir es zum ersten Mal mit einer Vizepräsidentschaftskandidatin zu tun, die mit hoher Wahrscheinlichkeit Präsidentin wird, wenn denn ihre Partei die Wahl gewinnt. Wow. Ist nicht wenig.
Ist nicht wenig. Und seht ihr darin vielleicht auch Potenzial für Harris? Ich meine, wir haben ja noch ein paar Monate bis zur Wahl. Es gibt noch einige Wahlkampftermine, die sie hinter sich bringen muss. Es gibt noch viele Menschen, mit denen sie in Kontakt treten wird. Viele Auftritte wie den in dieser Abtreibungsklinik, über den wir schon gesprochen haben, der jetzt relativ prominent hier auch in den Medien behandelt wurde. Vielleicht wendet sich das Blatt für sie ja auch nochmal.
Also ich glaube, da ist tatsächlich wie immer auch eine Chance drin. Mhm. Also ich glaube, das geht wie bei der letzten Wahl Biden gegen Trump darum, welches Lager mobilisiert am stärksten. Das ist eine Mobilisierungswahl, ne? Weil sozusagen die Hardcore-Demokraten-Wähler wählen auf jeden Fall Biden und Harris und die Hardcore-Konservativen, die wählen in jedem Fall Trump. Jetzt haben wir nicht mehr den Effekt von vor 4 Jahren, dass diese Trump-Präsidentschaft so wahnsinnig im unmittelbaren Erleben noch nervte. Ne? Also da gab es eine Erholungsphase. Das könnte jetzt sozusagen den Mobilisierungsfaktor umdrehen, ne, und gleichzeitig die Unzufriedenheit mit Biden. Also die Demokraten haben ein Mobilisierungsproblem und das ist, glaube ich, ihre Chance, wenn sie es schafft, wirklich Themen zu besetzen. Ich glaube, da ist sie auch auf der richtigen Fährte, was diese Abtreibungsdebatte betrifft. Ne. Das ist ein Thema, mit dem man in dieser Hälfte Amerikas mobilisieren kann. Und ich glaube, das ist die einzige Chance, eine Fortsetzung dieser Präsidentschaft zu retten.
Und mein Eindruck ist auch, dass sie, wenn man sie persönlich erlebt, sie scheint erfolgreicher oder sie scheint überzeugender zu sein im persönlichen Erleben als irgendwie Fernseh oder irgendwelche offiziellen Reden, die sie im Weißen Haus, wenn sie da mal was sagt oder so. Zumindest ist das mein Eindruck. Ich habe das schon öfter gehört. Und ich war, als ich in South Carolina war, in Orangeburg, da ist die South Carolina State University, und da war Kamala Harris und hat vor Studentinnen und Studenten gesprochen. Und ich habe danach mit vielen mich unterhalten. Die waren total euphorisiert. Ich war echt erstaunt. Die gesagt haben, oh, das war ganz toll. Und die Themen, die sie angesprochen hat, da ging es dann um die Unterstützung für historisch schwarze Universitäten und so. Also sie hat es offensichtlich geschafft, genau die Themen anzusprechen vor diesen Studentinnen und Studenten, die die bewegen. Und ich habe keinen einzigen gehört, der was Kritisches über sie gesagt hat. Also insofern glaube ich, sie scheint gut zu können mit jungen Leuten im direkten Umgang.
Aber gewinnen muss sie die Wechselwähler der Mitte, die in den Vororten hier leben. Ne?
Das stimmt.
Die nicht ideologisch wählen, sondern die aus einer Tagesstimmung herauswählen.
Aber das ist schon ihre Chance, dass sie jetzt noch die Gelegenheit hat, durchs Land zu ziehen. Natürlich, sie muss weitaus mehr überzeugen als die, die sie direkt
sowieso
treffen, weil das sind so viele natürlich am Ende nicht. Aber ja.
Also, ja, und es wird natürlich interessant, wer ihr gegenübersteht. Ne? Also das wird ja jetzt eine entscheidende Wende möglicherweise in all diesen Entwicklungen sein, wen Trump wählt. Ne? Wird er jemand Schwarzes wählen? Tim Scott ist ja hoch gehandelt, schwarzer Senator aus dem Süden. Oder aber versöhnt er sich mit Nikki Haley und holt sie aufs Ticket? Dann hat man zwei sehr ähnliche Politikerinnen einander gegenüber. Also das wird ja auch nochmal ganz entscheidend sein.
Absolut. Ich glaube, dem können wir fast auch eine eigene Podcast-Folge widmen. Trump lässt ja schon seit Wochen und Monaten gefühlt per Mail und SMS und was weiß ich nicht alles abstimmen, seine treuen Fans, wen er dann als Running Mate küren soll. Da sind wir alle gespannt drauf. Was ich mich aber auch noch frage, ist denn diese Rolle des Running Mates oder des Vizepräsidenten, der Vizepräsidentin nicht eigentlich eine sehr undankbare? Sebastian, du hast das schon so ein bisschen durchblicken lassen. In der Verfassung sind, glaube ich, nicht sehr viele Kompetenzen festgelegt, die mit dieser Rolle direkt im Zusammenhang stehen.
Ja, die Hauptrolle des Vizepräsidenten ist eben, sofort die Präsidentschaft zu übernehmen und eine Kontinuität der Regierungsgeschäfte zu gewährleisten, sollte der Präsident ausfallen. Da könnte man ja sagen, das ist jetzt gerade wahrscheinlicher denn je oder gefährlicher oder möglicher denn je, ne, mit diesem Kandidaten. Aber im Wahlkampf ist die Rolle natürlich auch nochmal eine andere. Also hier spricht man immer vom Surrogate, also vom Surrogat, vom Ersatz des eigentlichen Kandidaten, der nicht überall sein kann und Wahlkampf macht, sondern Leute losschickt, die an seiner Stadt oder ihrer Stadt Wahlkampf machen. Und da ist sie natürlich der sogenannte Chief Surrogate, wie man hier so schön sagt, also diejenige, die hauptsächlich die Veranstaltung wahrnimmt, die die beiden nicht wahrnimmt. Also im Wahlkampf ist sie natürlich sehr viel präsenter, als sie es jemals im Amt sein könnte.
Und lasst uns doch diesen einen Gedanken auch noch mal weiterspinnen. Die Demokratische Partei, wäre die überhaupt bereit für eine Frau an ihrer Spitze? Sollte Joe Biden ausfallen, sollte Kamala Harris dann diejenige sein?
Ich persönlich glaube, nein. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich kann das jetzt leider sehr schlecht belegen. Aber diese ganzen Gespräche, die ich hier führe und die Vorstellung, eine Frau als Präsidentin, du hast jetzt nach den Demokraten gefragt. Die Demokraten vielleicht schon. Aber jetzt das komplette Land, zusammengesetzt aus Republikanerinnen und Republikanern, Demokratinnen und Demokraten, sehe ich nicht. Aber ich war, als ich in South Carolina war, bei einem New Member Coffee Talk der Demokraten. Also Demokraten haben sich getroffen und neue Mitglieder waren da, in dem Fall eine Frau. Und die haben zusammen Kaffee getrunken. Und dann habe ich mich mit denen unterhalten und die haben schön alle abwechselnd der Reihe nach geantwortet. Alles sehr ruhig, alles sehr diszipliniert. Bis ich dann gefragt habe, sind denn die USA bereit für eine nicht nur Frau, sondern für eine nicht weiße Frau?
Yes, yes. Absolutely. Absolutely.
Oprah would get elected like that.
Absolutely.
Oprah Winfrey würden sie auch sofort wählen. Also da waren sie sich total einig. Ich glaube es trotzdem nicht mit Blick aufs ganze Land.
Und ich würde das nicht mit Ja oder Nein beantworten wollen, sondern ich würde es damit beantworten wollen, es kommt darauf an, wer es ist und welche Persönlichkeit es ist. Wir hatten ja mit Hillary Clinton schon eine Kandidatin.
Ja.
Und da ist es, glaube ich, absolut Konsens zu sagen, dass es nicht nur an der Weiblichkeit gelegen hat, dass sie gegen diesen unwahrscheinlichsten aller Gegenkandidaten, nämlich einen völligen Nobody namens Donald Trump, damals verloren hat. Das muss man erstmal hinkriegen, ja. Sondern dass es eben an ihrer Persönlichkeit lag. Ne? Dass Hillary Clinton jemand war, die als extrem elitär, extrem arrogant, extrem küstenorientiert, extrem großstädtisch wahrgenommen wurde. Und so ein bisschen ist Kamala Harris auch jemand, die eher in diese Kategorie fasst.
Wir werden es weiter im Blick behalten und können enden mit einem kleinen Fun-Fact. Und zwar ist Kamala Harris schon mal ganz kurz Präsidentin gewesen, nämlich für 85 Minuten am 19. November 2021. Da hatte Joe Biden eine Darmspiegelung und sie musste dann übernehmen, während er quasi unter Narkose stand.
Geht doch.
85 Minuten immerhin schon mal. Das war's dann für uns für diese Woche mit den Korrespondentinnen und Korrespondenten aus Washington. Nina Barth und Sebastian Hesse könnt ihr auch noch hören in unseren älteren Folgen. Die findet ihr über ndr.de/die Korrespondenten und natürlich auch in der ARD Audiothek. Danke an Leonie Winter in der Technik und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal.
Die Korrespondenten. Reporterleben in Washington. Der Amerika-Podcast von NDR Info.